weil ich nämlich am Studium gemerkt habe, dass das so überhaupt nicht für mich ist, dieses Jura. So gar nicht. Es hat mich so weit geprägt, dass ich nach 4 Monaten wirklich gehen musste, weil ich gedacht habe, ich werde ein Klon von ihr. Dann habe ich festgestellt, dass Männer, Frauen und Ziele einfach, das sind zwei unterschiedliche Sachen, ja. Ja, dann gab es einen Urheberrechtsstreit dazu und das war einfach diese Geschichte, die sich für mich endlos lange persönlich hingezogen hat. Das Thema ist lange durch, aber die Folgen davon, die haben für mich eine auch große Auswirkung. Schleichend hat sich für mich daraus dann was entwickelt, dass ich immer mehr an der Sichtbarkeit verloren habe. War ich tatsächlich mal an dem Punkt, wo ich fast in die Insolvenz gegangen wäre, weil alles nicht mehr funktioniert hat. Folge der Freude. Finde heraus, was wirklich, wo wirklich deine Freude liegt.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen. Es ist Zeit für eine neue Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, zumindest mit dem Zuhören. Ich grüße euch ganz herzlich. Auch heute wieder einen spannenden Gast. Eine fast junge Frau bei mir heute im Podcast. Ich erzähle euch gleich was über sie. Aber erstmal begrüße ich Ulrike Bergmann und sage herzlich willkommen, Ulrike.
Herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast.
Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich mich anders als andere nicht so akribisch auf den Podcast vorbereite, weil mir geht es ja darum, den Menschen, den ich interviewe, einen Selbstständigen mit Blick hinter die Kulissen ja zu befragen, kennenzulernen, was mich interessiert. Und insofern belastet mich das manchmal, wenn ich so ganz, ganz viel über die Person schon weiß. Das lässt sich nicht immer vermeiden. Von dir, Ulrike, weiß ich nicht ganz so viel. Wir haben uns beim Netzwerktreffen getroffen. Und ich habe natürlich mal geguckt, was gibt es über dich im Netz so zu finden. Und da gibt es eine ganze Menge. Und damit möchte ich auch gerne einsteigen. Da steht zum Beispiel, ich nehme mal das Blatt in die Hand, Sichtbarkeit und Wirkung für Solos über 60. Impliziert, du hast auch ein entsprechendes Alter und bist nicht mehr 20. Also für Solos über 60, die Lust auf Zukunft haben, auf deine Weise mit allen Ecken und Kanten, mit klarer Haltung zu größerer Resonanz, Wisdom-Zirkel, kenne ich nicht, frage ich dich gleich, Coaching-Gruppen und Masterclasses. So, damit ist ein Geheimnis gelüftet. Du bist nicht mehr ganz jung, vermute ich.
Ja.
Erzähle mir mal, in welcher Ecke du zu Hause bist, von wo aus du jetzt mit mir hier in Berlin sprichst.
Ich lebe jetzt seit 10 Jahren am Chiemsee. Bin ein oberbayerisches Kind, wenn man so will. Und bin jetzt hier, liebe einfach meine Heimat hier und habe hier gelebt, also sprich in Oberbayern und im Ausland.
Wir interviewen, also ich interviewe ja oder auch die Maxi interviewt ja immer Leute, die auf uns eine bestimmte Wirkung haben. Und je älter man wird, desto eher ist es ja auch so, dass man sich zur Ruhe setzt, dass man praktisch die Früchte, wie man so schön sagt, die Früchte des Lebens genießt und erntet. Aber du hast ja dir eine Passion gesucht, die gerade jetzt erst wirklich richtig anfängt. So, wenn ich das also richtig gedeutet habe. Magst du mir mal ein paar Sachen über deinen Lebenslauf zu erzählen, dass die Leute, die uns zuhören, einfach mal wissen, wer du bist, wo du herkommst, wie dein Werdegang war, bis zu dem Punkt heute. Und dann steigen wir mal in dein aktuelles Thema ein.
Ja. Wo anfangen? Ist das am
besten? Ja, das glaube ich dir. Ja. Fang irgendwo an, wo es dir genehm ist.
Ja. Ich komme ursprünglich. Lass mal gucken. Also das erste Bild, was bei mir jetzt auftaucht, wenn ich an meinen Lebenslauf denke, ist, dass ich auf einem Luftwaffenflugplatz groß geworden bin oder zumindest ziemlich lange Jahre gelebt habe, dass es der größte Abenteuerspielplatz der Welt war, weil wir überall hin konnten, bis auf die Flugzeuge, also da war der Zaun. Aber ansonsten haben wir wirklich überall hin können. Wir waren die einzigen Kinder auf diesem Fliegerhorst, wie man das da hieß, das damals, wo mein Vater als Militärpfarrer tätig war. Und es hat doch sehr geprägt vom Ganzen her, also so ein Freiheitsdrang, so mal überall hin, Abenteuerlust und sowas gehört sicherlich zu meinem Leben dazu. Uns hat es danach nach Portugal verschlagen wo mein Vater eben auch noch mal als Militärpfarrer noch war. Und ich habe dort ein zweites Mal Freiheit erlebt. Nämlich 2 Jahre in der deutschen Schule, 200 Kilometer von meinen Eltern entfernt. Da war ich zwischen 15 und 17 mit meinem Bruder zusammen. Und dann kam er zurück und dann wurde es schwierig. Weil dann wieder so hineinzukommen in so ein Leben, in eine, naja, Kleinstadt, Landkreisstadt, Mühldorf am Inn, war das plötzlich alles so ein bisschen alles eng. Ich bin dann zum Studium nach Augsburg gegangen, war jetzt ja ein bisschen größer schon. München war mir zu groß, habe ich dann gemerkt, fürs Studium. Habe Jura studiert und mir dort ganz bewusst ein Modellstudium ausgesucht, weil ich wusste, ich schaffe das andernfalls nicht. Also wenn es nicht irgendwie so verschult ist, wenn da nicht ganz klare Vorgaben waren.
Was ist ein Modellstudium?
Normalerweise ist das Jurastudium ja Studium und Referendarzeit hinterher. Und die haben dort die Referendarzeit ins Studium integriert. Wir haben auch Trimester gehabt statt Semester und wie gesagt, einen Stundenplan. Also es war wirklich genau vorgegeben. Dafür war ich aber auch in 6,5 Jahren mit dem Studium, zweites Staatsexamen fertig.
Wow, das ist schnell.
Ja, das ist nicht so üblich.
Dann hast du in Augsburg studiert und bist Richterin geworden.
Nee, eben nicht. Weil ich nämlich am Studium gemerkt habe, dass das so überhaupt nicht für mich ist, dieses Jura. So gar nicht. Ich habe mich dann beworben nach dem Studium bei der Münchner Rückversicherung. Da war Eingangsvoraussetzung ein zweites Staatsexamen Jura. Und bei dem Bewerbungsgespräch hat einer derjenigen, die, also ein Direktor, mit dem ich gesprochen habe, hat dann gesagt, ja, aber bitte bedenken Sie, es ist nur 20% juristische Tätigkeit und ich, genau das suche ich. Nicht mehr. Und es war dann von dem Moment an, war ich einfach raus aus dem ganzen Juristischen und bin in eine ganz andere Richtung gegangen. Und das war für mich einfach sehr, sehr entscheidend. Ich war 14 Jahre in dem Unternehmen. Ich war zwischendrin ein Jahr in New York, um dort an der Außenstelle auch zu arbeiten. Aber dann gab es einen Wechsel, bin ich intern gewechselt ins Vorstandssekretariat und dann war plötzlich das Stichwort Freiheit von vorher, war weg. Das war so eng und alles. Und ich habe überhaupt nicht das, was mich ausmacht, mehr leben können. Und dann war ich, ja, eine Zeit lang, 3 Jahre habe ich gebraucht, bis ich wirklich dann da rausgegangen bin, nachdem ich das gespürt habe, dass das nicht für mich ist. Und dann bin ich in die Freiheit der Selbstständigkeit gegangen. Erstmal nach Amerika, habe dort die nächsten 2,5 Jahre überwiegend verbracht und bin dann zurückgekehrt, 96, um mich wirklich dann selbstständig zu machen.
Okay, da hake ich gleich mal ein. Du erzählst, kannst gleich weitererzählen. Also du hast da gearbeitet, dann hast du dich eingeengt gefühlt. War dann der nächste Schritt für dich wirklich, also du musst dich selbstständig machen und warum dann nach Amerika? Was hast du in Amerika gemacht?
Naja, ich habe mich selbst gefunden in Amerika. Also ich habe, dadurch, dass ich leitende Angestellte in dem Unternehmen war, habe ich sehr, sehr gut verdient und konnte mir dadurch ein richtig gutes finanzielles Polster schaffen.
Okay.
Und das hat mir einfach ermöglicht, mal da rauszugehen. Also ich brauchte wirklich diese große Distanz von allem. Mhm. Seattle war jetzt nun wirklich die größte Distanz, die ich jetzt von meinem bisherigen Werdegang bis dahin überhaupt einnehmen konnte. Und ich musste wirklich auch weg vom Elternhaus, ich musste weg von diesem ja Konzernstrukturen und allem, um wirklich mal bei mir anzukommen und herauszufinden, was ich will. Und da war ich dann die 2,5 Jahre, habe dort wirklich die Basis für alles geschaffen, was ich heute bin und wofür ich stehe und wofür ich gehe, was meine Arbeit ausmacht.
Hast du dann da gearbeitet oder hast du von deinen Ersparnissen gelebt und dich wirklich mit dir beschäftigt, sage ich mal, und geschaut, wo geht deine Reise hin oder meine Reise, so wie man das ja sagt, also deine eigene Reise? Wie muss ich mir das vorstellen? Also, weißt du, es ist ja schwierig zu sagen, ich schmeiße jetzt mal alles hin, gehe in ein fremdes Land und da mache ich irgendwas, was auch immer, komme zurück und weiß, wer ich jetzt bin und was ich machen will. So hört sich das jetzt für mich an. Entschuldige, dass ich das so frage. Aber was passiert in so einer Zeit, wenn man im Ausland ist?
Ich war ja zwischendrin immer wieder in Deutschland. Also ich war nicht die ganze Zeit,
okay.
Ja. Immer wieder zurückgekehrt. Dann hierher. Ja, ich habe von meinen Ersparnissen gelebt. Ich hatte in dieser Zeit auch für mich die Frage, will ich in Amerika bleiben oder nicht? Habe drüben nach einem Job gesucht, nichts gefunden. Und es war ganz spannend, wie dann am Ende wirklich diese Entscheidung war, ich kehre jetzt nach Deutschland zurück. Naja, als eine war die finanzielle Situation ganz sicher. Aber ich hatte dann so eine entscheidende Woche, wo ich wusste, in dieser Woche muss ich mich entscheiden. Also es war so bis zum 1. Juni, wollte ich wissen, wo geht's jetzt für mich hin. Und in dieser Woche ging in den USA jede Tür, die noch offen war, zu. Also war plötzlich tuk, 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 wie jede zu. Und am Freitag früh rief mich Vera F. Birkenbiel aus Deutschland an.
Ach, die Vera.
Ja, Vera. Gut, alte Vera. Ja. Mit der ich in dieser Zeit, die ich drüben war, in Kontakt immer war, weil ich für sie in den USA damals Bücher besorgt habe, Informationen besorgt habe. Also wir waren da auch so in einem regelmäßigen Kontakt. Ich hatte sie vor meiner, also beim Umzug in die USA, hatte ich sie getroffen bei einer Veranstaltung. Und als sie das hörte, sagt sie, oh, könnten Sie das für mich tun? Und so war es dann an diesem Tag, rief sie an und für mich war das wirklich so dieses Signal, danke, ich gehe zurück nach Deutschland. Und sie war dann auch tatsächlich meine quasi erste Anlaufstelle in Deutschland. Ich habe 4 Monate für sie als Assistentin gearbeitet. Ihre Assistentin hatte gerade gekündigt und sie brauchte dringend jemanden. Und das habe ich dann 4 Monate gemacht und parallel meine Selbstständigkeit dann begonnen.
Kurzer Exkurs. Die meisten von euch oder viele von euch werden Vera F. Birkenbiel kennen. Sie ist viel zu zeitig gestorben. Eine, man könnte sagen, geniale Frau.
Ja.
Wirklich. Ihr findet sie auf YouTube. Guckt mal nach. Sie hat so viele tolle Vorlesungen gehalten in ihrer Art, mit so viel Enthusiasmus, mit so viel Geschick, mit so viel Leichtigkeit, mit so viel Spitzfindigkeit, uns unseren eigenen Spiegel vorzuhalten. Bin ich jetzt erstmal neidisch, dass du das machen durftest, aber toll, dass du das machen konntest. Das heißt, das hat dich sicherlich auch geprägt.
Es hat mich so weit geprägt, dass ich nach 4 Monaten wirklich gehen musste, weil ich gedacht habe, ich werde ein Klon von ihr. Ich verliere meins, wenn ich länger hier bleibe.
Ja, okay.
Das ist die Kehrseite davon.
Wenn man Menschen so bewundert und die ist wirklich eine tolle Frau gewesen. Mhm. Aber sei es drum. Gut, okay, dann hast du dich entschieden, dort aufzuhören. Was hast du denn dann gemacht?
Also hatte ich dieses Übergangsgeld, was es damals gab, was also jetzt heute Gründerzuschuss ist, Übergangsgeld beantragt, um wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen. Und da war Vera Birkenbiel natürlich auch genauso ein Knackpunkt, weil sie hatte in dem Oktober, hatte sie ihr 25-jähriges Trainerjubiläum. Und ich hatte vom Arbeitsamt, ich hatte mich arbeitslos gemeldet in dieser Zeit, und da hatten die mir angeboten, eine Vollzeit-Fortbildung zu machen, weil ich nicht vermittelbar war mit meinen Qualifikationen.
Ja.
Und da hat sie interveniert. Also es geht nicht, sie können hier nicht weg, sie brauchen sie jetzt gerade. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich mich jetzt selbstständig. Im September 95 war das. Und habe wirklich dieses Übergangsgeld beantragt, weil es war damals viel einfacher, als es heute ist. Ja.
Ja.
Von dem her. Und dann habe ich diese Zeit genutzt, um wirklich mich vorzubereiten. Und dann im November bin ich bei ihr ausgeschieden. Also es war wirklich so ein, ja, gerade 2 Monate von dieser Übergangszeit, diese 6 Monate. Und habe dann mich darauf konzentriert, ja, wo will ich denn mit meiner Selbstständigkeit wirklich hin?
Wie bist du denn als selbstständig gestartet? Was war deine Arbeit damals zu der Zeit? Also 95 ist ja schon eine Weile her. Was hast du damals gemacht in deiner Selbstständigkeit?
Also mein zentrales Thema zu dem Zeitpunkt war Ziele finden, setzen und erreichen. Und ich habe dann auch in einer Marketingklausur für mich meinen Unternehmensnamen gefunden damals. Der war das Büro für ungewöhnliche Zielerreichung. Und das war eine ganz faszinierende Geschichte für mich, weil in dem Zusammenhang bin ich ja darauf gekommen, dass Ziele mein Thema ist. Und in dieser Marketingklausur waren 8 Personen, glaube ich, und die anderen dann zugesagt, aber Ziele sind doch dein Thema. Und ich, ja, meint ihr? Ich habe es nicht greifen können. Und ich nehme es jetzt mal. Ihr sagt mir das, ich nehme das jetzt mal. Bin nach Hause gekommen, habe meine Unterlagen durchgeschaut von der Zeit in den USA und mir ist das Wort Ziele ins Gesicht gesprungen in dem Moment. Und ich habe das vorher nicht sehen können. Und dadurch entstand ich hatte ja auch eine NLP-Ausbildung als Basis dafür, da ging es ja auch immer um Ziele und alles. Und es war einfach, am Anfang ging es wirklich um dieses Thema Ziele und es ging um das Thema Erfolgsteams. Also Support-Teams, Unterstützungsgruppen, das war ja damals, gab es das ja auch überhaupt nicht in Deutschland. Und ich hatte das in den USA kennengelernt und Ziele finden, setzen, erreichen und Erfolgsteams als Umsetzungsstrategie hat für mich perfekt zusammengepasst in der Zeit. Und damit habe ich angefangen. Und dann habe ich festgestellt, dass Männer, Frauen und Ziele einfach, das sind 2 unterschiedliche Sachen, ja. Männer und Ziele, es ist sehr wirklich straightforward, also wirklich so zielgerichtet. Das ist sowas. Und Frauen meandern, ja. Bei Frauen jetzt, es geht nicht. Das passt vom ganzen Zyklus her nicht. Das passt von vielen Dingen her nicht. Dieses ganz strategische von A nach Z gehen, sondern dazwischen hat einfach ganz viele Dinge, viele Sachen, die zusätzlich rein müssen. Und das war dann für mich so dieser Ausgangspunkt dafür zu sagen, naja, da muss ich anders vorgehen. Und dann habe ich dieses klassische Zielevorgehen einfach losgelassen für mich und habe für mich herausgefiltert, was ist es denn, wie es anders funktionieren kann.
Wie und wo hast du denn deine Kunden und Kundinnen damals akquiriert? Ich meine, 95 gab es jetzt Internet?
Nein.
Gott, noch nicht so, nee. Also nee. Ich glaube, durch E-Mail oder sowas gab es schon. Aber es war relativ, also sag mal so, wir waren überhaupt noch nicht auf dem Stand, auf dem wir heute sind. Wie bist du vorgegangen, um überhaupt dein Geschäft am Leben zu erhalten?
Ja, um es zu starten, erst einmal.
Ja, genau, zu starten, ja.
Also ich habe zwei Schienen gehabt. Also das eine jetzt für mich als Ulrike Bergmann, Büro für ungewöhnliche Zielerreichung, hatte ich Vorträge, ganz viele Vorträge gehalten. Also ich habe über die Volkshochschulen das damals gemacht und habe dann immer wieder durch diese Vorträge und auch Workshops sich gemacht. Aber es war Kreativität, das Zielethema und Selbstmanagement kam dann noch dazu. Und ich habe wirklich für diesen, also der 1. April 1996 war für mich so ein Schicksalstag, kann ich fast sagen, weil an dem Tag lief mein
Übergangsgeld, oder so hast du es genannt, ja.
Das Übergangsgeld lief aus und ich musste ab dem Tag wirklich Geld verdienen, weil ich hatte nichts mehr. Also ich hatte mein ganzes Geld, was ich gespart hatte, war ja aufgebraucht zu dem Zeitpunkt. Und kurz vorher hatte ich an der Volkshochschule einen Kurs gemacht über Kreativitätsmethoden. Da war ein Teilnehmer dabei, der dann hat mich kurz danach angerufen und gesagt, okay, hatten Sie denn Interesse, bei uns in unserem kleinen Unternehmen, Weiterbildungsunternehmen, was zu machen? Das habe ich. Und aus dem heraus, aus diesem Workshop, gleich ein Mini-Workshop, den ich da gemacht habe, kam dann die Frage, ob ich bei Ihnen in dem Weiterbildungsinstitut, die haben mit Arbeitssuchenden gearbeitet, da ging ja angeboten, bei denen was anzubieten und bei denen reinzusteigen ins Trainerteam. Das war das. Das hat das erste, zwei Drittel meines Umsatzes im ersten Jahr war ausschließlich über dieses Unternehmen und noch zwei, die damit verknüpft waren. Und das war tierische Arbeit. Ja.
Glaube ich.
Ja. 40 Stunden die Woche Training, ja, in diesen Einheiten dabei. Ich war fix und fertig jeden Abend. Aber ich habe so unglaublich viel gelernt in der Zeit.
Wie ging es dann weiter?
Parallel dazu habe ich dann das Thema Erfolgsteams ja auch hochgezogen und aufgebaut und verbreitet auch dann und auch ein Buch dazu geschrieben.
Das habe ich mir aufgeschrieben, warte. Und zwar mit Leichtigkeit zum Ziel.
Das ist das Neueste. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, war Erfolgsteams, der ungewöhnliche Weg, Ziele zu erreichen.
Ja, okay.
Und um dieses Buch herum ist vielleicht noch ein eigenes Thema gleich, gab es dann für mich einfach eine ganz entscheidende Sache dann noch, die eigentlich erst jetzt vor 2 Jahren für mich wirklich zu einem Abschluss gekommen ist. Aber das Buch war ein Bestseller, das muss man einfach so sagen. Das Thema Erfolgsteams ist rausgegangen. In der schon erwähnten Marketingklausur habe ich so in meiner Großartigkeit, man könnte auch sagen, Wahnsinn vielleicht, für mich postuliert, in 3 Jahren bin ich bundesweit bekannt als Expertin für ungewöhnliche Zielerreichung. Und daraus entstand der Unternehmensname ja auch. Und es war tatsächlich so. 3 Jahre später, durch das Buch, war ich bundesweit bekannt und habe tatsächlich an unterschiedlichsten Stellen da Vorträge gemacht und habe Workshops gemacht. Ich war bei der BFA in Berlin und bei Volkswagen in Wolfsburg. Also ich habe da wirklich ganz viele Dinge da gemacht. Ja, dann gab es einen Urheberrechtsstreit dazu und das war einfach diese Geschichte, die sich für mich endlos lange persönlich hingezogen hat. Das Thema ist lange durch. Aber die Folgen davon, die haben für mich eine große Auswirkung gehabt. Ja, dann war ich halt einfach da unterwegs, habe ein zweites und ein drittes Buch geschrieben, dann noch für die Selbstständigkeit, für Kooperationen von Solo-Unternehmen dazu. Ja, und dann kam, ja, dann schleichend hat sich für mich daraus dann was entwickelt, dass ich immer mehr an der Sichtbarkeit verloren habe. Und 2008 habe ich da auch meinen Unternehmensnamen geändert in die Mutmacherin. Das war gut. Also das hat wieder nochmal so einen Schub gebracht. Aber ich bin trotzdem nie wieder an diese Anfangs, ja mal, Euphorie und Erfolge auch wieder rangekommen. Und dafür hat einfach dieser Urheberrechtsstreit eine ganz große Auswirkung gehabt.
Weil du dann nicht mehr sichtbar warst, oder?
Nee, das stimmt gar nicht. Das Ding war, also ich meine, der Streit als solcher, der war halt jetzt erstmal und der war dann auch abgeschlossen und dann hat es einen Schadensersatz dafür. Also ich habe extrem viel über Urheberrecht gelernt und dadurch diese Geschichte auch dabei. Aber was dann die Folge davon war, das war Anfang 2001, war dieser Urheberrechtsstreit. Und dann im September des gleichen Jahres war dann in der Wochenzeitung, Zeitschrift Die Zeit, ja, gab es dann einen ganzseitigen Artikel mit fremden Federn überschrieben, eine halbe Seite davon über Ulrike Bergmann, ja, und noch zwei andere Kollegen, die waren dann so unter ferner Liefen, aber ich war so richtig im Spotlight dadurch. Das war kurz vor dem 11. September, wo ich dann noch gedacht habe, vielleicht, Gott sei Dank, geht das dann ganz schnell weg? Nein, war nicht der Fall. Immer in entscheidenden Momenten kam wieder jemand daher und hat dann quasi den Artikel hochgehoben und gesagt, wie können Sie es wagen? Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar geblieben bin, immer wieder mich wieder ein Stück weggeduckt habe, wenn es darum gegangen wäre, wirklich hinauszugehen und alles. Und ich habe tatsächlich gebraucht bis zum Juli letzten Jahres, Juli 23, bis ich für mich kapiert habe, was da überhaupt passiert ist. Also welche Folgen es für mich hatte. Ja. Und dann, ich habe vor ein paar Jahren schon mal darüber kurz gesprochen in einem Podcast, aber an dem Moment wirklich zu spüren, ich muss das Thema für mich wirklich noch einmal durchgehen, vom Ganzen her drüber sprechen, ja, und dadurch mich befreien. Und das ist passiert.
Ich will auf das Thema jetzt gar nicht eingehen, aber das heißt, du hast damals einen Fehler gemacht, der dazu geführt hat, dass du Urheberrechte verletzt hast, wie auch immer, müssen wir jetzt gar nicht ausführen, die dann dazu geführt haben, dass du eigentlich, wie man heute würde man sagen, Bashing, ja, dass du einfach verloren hattest. Aber du hast nie daran gedacht, aufzugeben.
Nein, gab es für mich gar nicht.
Okay.
Nein, gab es nie. Die Frage stand nie im Raum. Nie.
Warum nicht? Erzähl mir mal, warum nicht. Hast du eine Erklärung dafür?
Weil ich gespürt habe, dass ich was zu geben habe, hinauszubringen habe, dass ich also immer wieder an den Punkt gekommen bin, dass ich ein Vorbild bin für andere. Das habe ich öfter mal als Rückmeldung bekommen auch dabei. Und für mich war das immer, ich habe ein Talent, ich habe eine Fähigkeit, ich habe, also ich, es ist wirklich dieser Gedanke dafür, ich muss meine Talente nutzen.
Ja.
Sie sind mir gegeben worden, dass ich sie hinausbringe, dass ich damit etwas mache. Und es geht nicht um das Riesengroße, es geht für mich, und es war noch nie das Ding für mich. Also ich bin gerne auf der Bühne, hole mir Leute dann auf die Bühne dazu, aber mir ging es immer um das Gemeinsame. Ich bin schon, also deswegen auch Gruppen und sowas, war für mich immer das, was ich gemerkt habe, ich kann da was reinbringen und gleichzeitig die Menschen auch motivieren, für sich selber zu gehen, den eigenen Weg zu gehen. Also ja. Das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor dabei.
Also man spürt die Energie. Also jetzt können die anderen uns ja nicht sehen, aber ich sehe dich ja, habe einen Vorteil. Jetzt hat das ja damals dann sicherlich auch, also diese ganze Zeit, wenn du sagst, das hat bis 23 gedauert, das hat ja auch alles finanzielle Auswirkungen.
Ja.
Hast du dann mit weniger Geld gewirtschaftet? Hast du irgendwas noch nebenbei gemacht, um dir Geld zu verdienen? Ihr Kellner hat keine Ahnung, was man so tut, ja? Oder hast du dich einfach mit weniger dann zufrieden gegeben und trotzdem deine Selbstständigkeit weitergelebt?
Nein, ich habe nichts nebenbei gemacht. Meine Selbstständigkeit ist 100% meins. Da gab es nie was. Es gab nie die Frage nach, also es hätte zwischendrin vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle sowas gegeben, aber nein, ich habe auch immer genug verdient, dass ich wirklich davon leben konnte, dass ich auch gut leben konnte, dass ich immer machen konnte, was ich wollte. Aber es ging nie zum Beispiel was weiß ich, große Rücklagen oder Ähnliches zu machen. Das war halt, da hat es nicht dazu gereicht. Aber ich habe immer gut davon leben können. Ich habe immer machen können, was ich wirklich wollte. Und das habe ich auch mal gemacht. Für mich ein Thema war mal, das ist auch eins, was ich jetzt kürzlich noch mal in einem anderen Gespräch auch aufgebracht habe und was ich merke, dass es mich gerade bewegt, ist, ich war in dem Jahr danach, na, das war um 2000, also das Jahr bevor diese Urheberrechtsgeschichte, war ich tatsächlich mal an einem Punkt, wo ich fast in die Insolvenz gegangen wäre, weil alles nicht mehr funktioniert hat. Es hat nichts mehr funktioniert. Aber es war gleichzeitig für mich ein Beispiel dafür, wie man dann doch in dem Moment, wo man in sich einen Schalter umlegt, tatsächlich das auch wieder drehen kann, komplett drehen kann. Ich habe es damals innerhalb von 6 Monaten komplett gedreht und war wieder im Plus von 20.000 Minus auf Plus. Sehr, sehr lange Zeit war dann im Grunde dass ich immer mein Konto im Plus gehalten habe, egal was war.
Wenn man bei dir liest, ich will da nur ganz kurz drauf eingehen, weil der letzte Podcast, den ich hatte, da ging es ja auch um das Thema Depression. Du hast geschrieben, es dauerte weitere Jahre, bis eine krankheitsbedingte Auszeit dazu führte, mein Leben von Grund auf zu überdenken. Krankheit, Trauerfälle, Trennung sind ja so entscheidende Punkte, die immer wieder auch dazu führen, dass man darüber nachdenkt, was habe ich jetzt bisher getan? Ist das alles richtig gewesen? In welche Richtung? Also so Weichenstellen. Du stehst vor einer Weggabelung. 10 Wege gehen ab und du musst dich für einen oder zwei entscheiden. War das so ein Punkt?
Nein. Also dieser Punkt war, bevor ich aus dem Unternehmen ausgeschieden bin.
Ach, das war noch ganz zu Anfang.
Also es war zum Ende dieser Zeit, also ja, wo ich wirklich, also diese Krankheit war, dass ich operiert werden musste und 10 Wochen ausgefallen bin. Ja, und das erste Mal wirklich darüber nachgedacht, was ich will. Das war, bevor ich 40 wurde. Ich wurde im Jahr drauf 40. Oder nein, die Krankheit 3 Jahre später. Aber ich wusste in dem Moment, mit 40 wird sich mein Leben ändern.
Okay.
Das war dann das, diese Weichenstellung da an der Stelle. Ich habe halt in meiner Jugend tatsächlich schon ein dramatisches Erlebnis gehabt, dadurch, dass mein jüngster Bruder starb, als ich 9 war. Und das hat ja schon erstmal so einen richtigen Dreh reingebracht. Heute habe ich verstanden, was damals einfach für mich in meinem Leben passiert ist. Und da gehört natürlich auch dazu, dieses, ich habe was zu geben, ich habe was rauszugeben, ich kann nicht meine Hände in den Schoß legen, ja, dann. Und das ist, glaube ich, der Zusammenhang eher an der Stelle, der mich dann immer wieder aufstehen lässt.
Mich triggern ja so eine Punkte immer, wenn es so Brüche im Leben gibt, ne? Jetzt hast du gesagt, das hat bis 23 gedauert, bis der Weg klar war, in den du jetzt gehst. Das ist ein langer Zeitraum.
Nee, das ist nicht, ich bin jetzt ziemlich konsequent meinen Weg gegangen. Diese Geschichte, diese Auswirkung von diesem Zeitungsartikel, ja, die hat einfach immer dazu geführt, dass ich mit meinem Thema zwar weitergegangen bin, aber nie wirklich über Grenzen raus.
Also es war wie so eine Blockade. Jetzt, ich sag mal Chaka, ich mag dieses Wort Chaka eigentlich nicht, aber jetzt bin ich da, seht mich, ich bin die Richtige.
Ganz genau. Und mich haben ja oft Kolleginnen gefragt und gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum du nicht da bist und da bist. Und ich habe selber nicht verstanden.
Was ist denn 23 anders gewesen oder brauchte es diese Zeit?
Also der Auslöser dafür, dass ich diese Erkenntnis hatte, war, dass ich in einem Workshop war. Da ging es praktisch um Copywriting und ähnliche Geschichten. Und wo die Trainerin gesagt hat, wir sollen uns mit jemand anders unterhalten über einen Wendepunkt in unserem Leben. Und in diesem Gespräch mit der anderen Person habe ich das erste Mal wirklich das als Wendepunkt verstanden. Mhm. Und verstanden, was da immer vorher war. Also es schwaberte immer so unten durch, ohne dass ich es greifen konnte. Und da habe ich es erst mal ausgesprochen. Und ich habe so eine starke emotionale Reaktion in dem Moment gehabt, aber wirklich an tiefer Trauer, die da in dem Moment passiert ist, wo ich gemerkt habe, boah, das ist echt das Thema und das muss ich angucken.
Ja.
Und nach draußen tragen. Es war klar, ich kann nicht darüber schweigen. Ich muss das erzählen, weil es ganz vielen Menschen so passiert. Weil ganz viele Frauen aus irgendwelchen Gründen einfach beschämt wurden. Das war ja eine Beschämung, die da passiert ist dadurch. Ja? Und dass man sich diesen Situationen stellen muss, die man eigentlich immer unterm Deckel hält. Und das ist einfach ein Teil von dem, was ich heute mache und wo ich heute für gehe. Das sagt, hey, du musst zu allem stehen. Alle Ecken und Kanten, alle Niederlagen, die gehören zu dir. Und wenn du die nicht zeigst, dann wird immer ein Teil von dir fehlen und Leute riechen das.
Ja, Menschen merken das. Also wir können es immer gut vorstellen, aber Leute, die ein Gespür dafür haben, die merken, dass du nicht die bist oder der bist, der du eigentlich wirklich bist. Also diese Fassade, das ist ja auch das, was ich so mag, hinter die Fassade zu gucken. Ja? Okay, 23. Jetzt haben wir 24. Ja. Dein Geschäft, du warst immer selbstständig, du hast viele verschiedene Sachen ausprobiert, du hast ganz viele Bücher geschrieben, zu den Büchern würde ich gerne nochmal kommen. Wer bist du heute und was machst du heute wirklich? Und natürlich, was treibt dich an? Wem hilfst du heute? Was ist dein Zweck oder dein Ziel oder dein Purpose oder nenn es, wie du willst, mir völlig egal. Was tust du heute und für wen?
Ich mache das, was schon seit einigen Jahren wirklich für mich ganz, ganz wichtig. Nein, seit Beginn meiner Selbstständigkeit ist für mich wichtig, Frauen zu bestärken und zu ermutigen. Ich habe angefangen in der Selbstständigkeit mit dem Satz, ich ermutige Menschen, waren es damals noch, da habe ich noch nicht so auf die Frauen konzentriert. Heute sage ich, ich ermutige Frauen, ihre Wünsche und Träume ernst zu nehmen. Und ich zeige ihnen, wie sie diese auf eigene Art und Weise erreichen. Das ist der Satz, der bleibt, der ist da. Das ist einfach der zentrale Satz. Und das, was jetzt in den letzten Jahren, seit 2020, für mich ganz stark in den Vordergrund gekommen ist, diese Ermutigung von Frauen, weil ich der Überzeugung bin, Frauen verändern die Welt. Und ich denke, wenn Frauen in ihre Kraft kommen, dann tragen sie dazu bei, dass wir eine Welt erreichen, in der es allen Menschen und allen Lebewesen gut geht. Und Da hatte ich, ich hatte 2020, hatte ich, also bevor der Lockdown kam, war ich mit Vorträgen unterwegs, wo ich einfach so Beispiele gebracht habe und es runtergebrochen habe. Das ist dann natürlich durch Lockdown und die ganze Geschichte. Und ich muss sowieso mein Business zu dem Zeitpunkt ja auch nochmal komplett neu aufsetzen. Ist das in den Hintergrund getreten, aber das ist jetzt seit geraumer Zeit wieder da. Es ist eigentlich seit dem Frühjahr wieder, nein, seit, also es ging letztes Jahr im Frühjahr, ging das schon los, mit, als ich diesen Zusammenhang nochmal ganz klar gesehen habe. Frauen und Ziele ist was anders als Männer und Ziele. Ja? Und da habe ich damals die praktisch eine wissenschaftliche Grundlage dafür gefunden, für das, was ich immer gespürt habe, aber nie belegen konnte, dass Frauen mit Zielen anders umgehen. Und heute ist es für mich wirklich dieses, die Menschen, also die, ich bleib bei Frauen, heute, ich richte mich an solo-selbstständige Frauen. Die kenne ich einfach, die, ich meine, bin selbst seit 30 Jahren solo-selbstständig. Und das zusammenzuführen und das zusammenzubringen, deswegen auch dieser Fokus auf diese Frauen.
Ja.
Und zwar heute eben Frauen, sag mal, 60 aufwärts, 55 aufwärts, die spüren, dass in ihnen noch was wartet, ja, dass sie noch was rausbringen wollen, aber dass sie oft nicht, sich nicht trauen, denken, ja, wer bin ich denn? Oder einfach vielfältig sind, verschiedenste Sachen sagen, gesagt bekommen, ja, aber du musst dich entscheiden, du kannst nicht beides machen, das passt nicht zusammen. Und die mit ihnen gemeinsam dran zu arbeiten, was ist das, was sie einzigartig macht? Was sie wirklich, nur sie in die Welt bringen können, in ihren Facetten, die sie haben. Wenn sie, wie ich vorher sagte, alles zusammennehmen und dann, wer sind sie dann? Ja, das Gleiche für mich, wer bin ich denn heute mit meinen ganzen unterschiedlichen Erfahrungen?
Das heißt, 60 plus, 50, 55 plus, also in dieser Range plus minus X, heißt es, Frauen, die selbstständig sind, sich selbstständig machen wollen, die vielleicht auch Hausfrauen sind oder die in einem Beruf sind, denen, also doch, ich sag mal jetzt, so wie ich das verstehe, so diese, doch schon eine gewisse Freiheit zu geben, egal in welchem Umfeld man ist.
Ja.
Okay.
Für mich sind es immer Frauen, die berufstätig waren. Also die, ich sag mal, die reinen Hausfrauen werden es mit mir nicht richtig gut machen. Also die, denen bin ich einfach viel zu stürmisch vielleicht auch.
Okay, ja.
Aber die stehen ja oft mal noch mal ganz woanders. Die sind in ihrem Selbstbewusstsein manchmal noch ganz woanders. Aber diejenigen, die entweder schon in irgendeiner Weise selbstständig waren oder zumindest beruflich auch eine gewisse Erfolge hatten, ja, und dann an den Punkt kommen, also ich habe da wirklich, es sind so drei Gruppen. Die eine sind die, die schon lange selbstständig sind und dann merken so, und jetzt mit der kommenden Pensionierung sich Fragen stellen und sagen, wie geht es weiter? Das sind oft welche auch dabei, die schon in Rente sind und dann merken, aber so wie bislang möchte ich nicht weitermachen. Und da kommt ja dann oft auch mit dem Rentenbezug, kommt dann oft noch plötzlich so diese Erkenntnis, oh, da kommt ja jeden Monat ein Geld auf mein Konto. Ach, reicht zwar vielleicht nicht, aber es kommt jeden Monat. Ich muss nicht mehr jeden Auftrag annehmen. Ich kann jetzt auch mal überlegen, worauf ich wirklich Lust habe. Das ist so der eine Teil. Ja. Der zweite ist die, die im Vorfeld noch sind und merken, ach, sie würden aber ganz gerne das eine oder andere mit reinbringen. Oft ist da der Anlass, die Enkelkinder, wenn das erste Enkelkind da ist, ja, ist plötzlich dieses, ui, ich will aber Zeit dafür haben. Aber so wie ich bislang arbeite, geht das nicht mehr.
Ja.
Das sind für Männer im Übrigen auch ein Stück weit, ja. Und die dritte Gruppe sind diejenigen, die sich die letzten Jahre Fortbildung gemacht haben, die jenseits dessen sind, was sie beruflich machen und sagen, ah, wenn ich dann, ja, vielleicht schon ein bisschen früher rausgehen kann, weil ich habe ja ein finanzielles Polster mir geschaffen. Und jetzt will ich endlich das machen, wofür ich mich jetzt schon Jahre vorbereitet habe. Also es sind drei Gruppen, aber in jedem Fall geht es immer darum, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich da draußen hinzustellen und sagen, ich kann was, ich habe viele Erfahrungen und das will ich der Welt geben.
Aber was machst du, wenn eine Frau zu dir kommt, die Anfang 30 ist und sagt, ich habe gelesen von dir, ich habe dein Buch gelesen, Podcast, was auch immer, das finde ich faszinierend. Wie würdest du mir helfen können? Was machst du denn dann?
Also das, was ich für mich immer herausfilter, ist, hat die Frau eine Idee, wo sie hin will? Ja? Wie gut kennt sie sich schon? Also wie viel Persönlichkeitsentwicklung hat sie schon gemacht? Und dann gehen wir miteinander an, was wirklich das Thema ist, wo sie hin will, was sie dafür braucht. Ich habe 16 Jahre an der IHK Gründerinnen Coachings gemacht. Also nicht Coaching, ich habe Gründergruppen gehabt. Also Männer und Frauen, überwiegend Frauen, aber ich habe auch Gruppen gehabt, die waren halbe, halbe Männer und Frauen. Ja. Also ich habe da diese Erfahrung von den ganzen Gründungsthemen. Und da natürlich auch diese Marketing, was braucht es dafür? Aber immer auf meine Weise. Also ich bin nie die klassische Beraterin da an der Stelle gewesen. Ich habe das immer, mir ging es immer darum, was braucht die Person, damit sie für sich wirklich rausgehen kann.
Ja, verstehe.
Ohne sich selbst zu verstecken, ohne irgendwelchen Dingen nachzulaufen, sondern sagen, hey, mach auf deine Weise.
Ich interpretiere es mal so, wenn jetzt eine 35-Jährige zu dir kommt, da würdest du nicht sagen, nee, ich arbeite mit über 60-Jährigen, sondern wir gucken uns mal dein Thema an und ich sage dir, ob ich dir helfen kann, ob ich dich begleiten kann, voranbringen kann. Also du bist jetzt nicht so, weißt du, dieser Tunnelblick, den man ja manchmal so hat, weißt du, okay.
Ja, also seit ich jetzt so klar positioniert bin auf U60, kommen die Anfragen nicht mehr. Vorher kamen sie durchaus und ich habe ja auch junge Frauen begleitet.
Okay, ja. Aber es kann ja sein, dass jemand den Podcast hört und sagt, du bist sympathisch und ich würde mit dir mal reden. Weißt du, ich bin immer so für ja und, weißt du, so, also ja. Das tun und das andere auch.
Gleiche gilt für Männer.
Ich frage mich mit der Energie, mit der du unterwegs bist, warum Frauen? Ja, Männer ticken anders, müssen auch nicht drüber, das ist so, müssen wir gar nicht vertiefen. Aber meinst du nicht, du könntest Männern auch so eine der Sparringspartner sein?
Doch, weil ich das zum Beispiel für den Geschäftsführer von dem Unternehmen, mit dem ich da am 1. April 1996 begonnen habe, ja, der ist inzwischen Pension, der wird jetzt 70 dieses Jahr. Also da haben wir eine andere Geschichte. Aber für den war ich der Sparringspartner. Wir haben das auf einer freundschaftlichen Ebene gemacht, aber wir haben uns alle 6 Wochen zum Mittagessen getroffen. Und ja, so habe ich es gemacht.
Okay. Bücher. Ich stehe ja Fachbüchern momentan etwas skeptisch gegenüber. A, weil man immer diesen Druck verspürt, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Ich sage mir immer, es sind alle Bücher schon geschrieben worden. Nur nicht von jedem oder von jeder. Das sagt manchmal im Podcast, weil mich das unter Druck setzt. Weil man immer das Gefühl hat, man ist nur eine halbe Person oder ein halber Experte oder eine halbe Expertin, wenn man nicht ein Buch veröffentlicht hat. Jetzt habe ich bei dir das Gefühl, das ist so ein innerer Antrieb, das, was du erlebt hast, das, was du machst, auch irgendwie in Worte zu fassen. Vielleicht täusche ich mich, kann ja sein. Aber ich meine, Buchschreiben ist Aufwand. Du brauchst einen Verlag, wenn du es nicht im eigenen Verlag machst, ja. Also das passiert ja erstmal neben der normalen Tätigkeit. Und ich habe von vielen, also auch von richtigen Schriftstellern, also von Romanschriftstellern etc. oder Schriftstellerinnen gehört, man wird halt mit so einem Buch nicht reich. Ne? Also es ist halt mehr was für die, keine Ahnung, für die Ehre oder warum Bücher?
Also ich habe, bevor ich damals aus dem Unternehmen ausgeschieden bin, hatte ich 2 Jahre lang, das war für mich und mein ganz persönliches Wohlbefinden und wirklich aus diesem ganzen Kontext da ein Stück weit rauszutreten, nachdem ich eben diese Operation dann auch hatte, habe ich über 2 Jahre eine Fortbildung gemacht, die hieß die Kunst der Kurzgeschichte. Also es ist ganz bewusst keine Fachbuchgeschichte, sondern wirklich Kurzgeschichten schreiben. Und das Schreiben ist im Grunde schon sehr, also eigentlich, ich glaube, seit meiner Jugend ist Schreiben für mich eine ganz, ganz wesentliche Ausdrucksform. Brieffreundschaften so ganz früh gehabt. Schon, also als ich im ersten Jahr Englischunterricht habe ich mir eine englische Brieffreundin gesucht, weil ich diesen Austausch einfach wollte und dieses Schriftliche und auch mit Menschen, die über meinem Umfeld direkt weiter draußen sind. Ja, also wirklich dieses Interesse für Menschen ist einfach ein ganz großes Interesse. Und insofern war praktisch die Kunst der Kurzgeschichte, dieses Schreiben, da habe ich eine Form dafür gefunden. Und wir haben damals in diesem zweiten Jahr mussten wir ein Mindmap machen dazu, wo wir einfach schreibend hinwollen. Und da habe ich damals geschrieben, 1998 erscheint mein erstes Buch. Ich habe gedacht, ich schreibe ein fiktives Buch über Familiengeschichten. Sowas hatte ich diese Überlegung. Ich habe lauter so kleine Geschichten geschrieben, Fantasiegeschichten über meine Familie. Und dann kam 97 auf der Weiterbildungsmesse von der IHK, habe ich einen Workshop gemacht. Da kam also ein Mini-Brainstorming-Workshop und da kam eine Frau auf mich zu und ich sagte, schauen Sie mal, was bei mir draufsteht. Also da hat jeder so einen Zettel, wo eine Frage drauf stand für die Mini-Brainstorming, damit man nicht erzählen muss, sondern stellen und Antworten geben. Und dann stand bei ihr, suche neue Autoren. Und ich sag spontan zu ihr, klasse, und ich suche einen Verlag. Ich habe null Ahnung gehabt, was ich schreiben wollte. Ich wusste nur irgendwie, ja, das Buch will raus. Und ich habe mich nicht mal mehr erinnert, dass in meiner Mindmap stand, 98 erscheint mein erstes Buch.
Mhm.
Oder 97. Und dann, da ist dieses Erfolgsteambuch dann
entstanden. Ja.
Und wie gesagt, das war dann mein erstes Buch. Und sie war verblüfft darüber, wirklich wie gut ich das hinkriegte. Ich glaube, ich war einfach, das Buch war wahrscheinlich in meinem Kopf schon längst da, bevor ich es geschrieben habe. Dann. Und daraus entstanden dann einfach die nächsten beiden Bücher. Erfolgreich als Einzelunternehmer war das, was das nächste. Da weiß ich noch, dass der Verlag gedacht hat, ich könnte das Buch allein nicht schreiben, weil ich war gerade zwei Jahre praktisch in diesem Kontext Einzelunternehmer unterwegs.
Ja.
Und sie hatte mir eine andere Autorin zur Seite gestellt, mit der ich das machen wollte. Wir sind überhaupt nicht so rangekommen und dann durfte ich das Buch alleine schreiben. Und dann, nochmal zwei Jahre später, entstand dann dieses Buch Startfrei zur Kooperation. Es war dann ein anderer Verlag. Damals gab es Self-Publishing noch nicht.
Theoretisch kannst du ja ein Buch veröffentlichen, musst du es halt im Selbstverlag machen, ne?
Genau, richtig. Ja. Und dann war einfach Pause. Dann war bei mir 10 Jahre Pause, weil ich merkte, auch da mussten auch die ganzen Bücher eigentlich erstmal vom Markt weg sein, damit ich wieder neu schreiben konnte, weil ich wäre sonst eigentlich immer in diesem Gleichen gewesen. Ja. Und dann entstand dieses Buch, was du gesagt hast, mit
Leichtigkeit zum Ziel.
Und der Untertitel ist Mutig den eigenen Weg gehen.
Okay. Hast du ein neues Buch schon in der Pipeline?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ja vorher, also ich habe, das war das Witzige, ich habe nämlich dann nach dem Buch, ist dann 2001 von mir, also ich habe ja diese Corona-Zeit immer, da kam plötzlich das Schreiben wieder so in den Fokus. Und da habe ich Texte geschrieben. Also als Gedichte würde ich die jetzt gerade nicht bezeichnen, einfach Texte geschrieben. Und zwar eben zum Thema Wandel. Und dann hat eine Kollegin, die hat dann Bilder dazu gemacht.
Ihr könnt die leider nicht sehen, aber ich habe es gesehen. Schön.
Genau. Und das ist eigentlich dann, da habe ich ganz vieles verarbeitet von dem, was in der Zeit war. Und daraus ist dann, das war ursprünglich nur gedacht als Weihnachtsgeschenk für meine Kunden. Wollte ich dieses kleine Buch Wandel, Zeichen der Zeit in Texten und Bildern heißt es. Und dann habe ich da im Herbst, bin ich mit einer Verlegerin in Verbindung gekommen, die hat auf Facebook was gepostet über Self-Publishing versus Verlag und so. Mit der hat man dann Kontakt aufgenommen und da ist es dann erschienen.
Mhm.
Ja. Später war es da. Und das war dann jetzt das Letzte. Nein, es ist keins in der Pipeline. Ich habe, manchmal kommt sowas, aber ich merke, muss nicht mehr sein. Ich habe meine Bücher geschrieben.
Okay. Wo geht denn deine Reise hin?
Also es ist wirklich dieses Thema, Frauen verändern die Welt. Und das, was ich jetzt gerade am Planen bin dazu, ist, wieder Interviews dazu zu führen. Ich habe ja immer wieder zwischendrin, auch dieses Frühjahr wieder, immer wieder Geschichten erzählt von Menschen, die mutig waren, mutig ihren Weg gegangen sind. Und jetzt geht es halt darum, wie Frauen mit ihrer Einzigartigkeit die Welt verändern. Und da bin ich gerade dabei, die ersten Gesprächspartnerinnen aufzulisten. Und ja, vielleicht starte ich noch in diesem Jahr.
Planst du den Ruhestand?
Nein.
Das heißt, solange es geht, solange die Energie reicht, solange Menschen mit dir arbeiten möchten, machst du weiter.
Ja, mache ich.
Und solange es kräftemäßig natürlich geht, klar.
Genau, aber da geht es ja eben darum, wirklich diese Veränderungen tatsächlich auch anzunehmen, zu schauen, wie mache ich es anders, wie geht es leichter. Also das ist einfach eine Frage, die ist ja Leichtigkeit zum Ziel. Das spielt jetzt eine größere Rolle als früher, ganz sicher.
Hat sich, und dann komme ich langsam zum Schluss, die Art, wie du arbeitest, wie du Menschen erreichst, verändert in den letzten paar Jahren? Also gerade wenn du jetzt in das Thema Ü60 einsteigst?
Ja, du hast ganz am Anfang mal Stichwort Wisdom Circle gebracht.
Stimmt, oh mein Gott. Also ich bin auch schon über 20, da kann man auch das ein oder andere vergessen. Was ist das? Erklär das uns mal.
Das ist ein spezielles Gesprächsformat, das ist ein Gesprächskreis. Wisdom Circle deswegen, weil es um die innere Weisheit geht, also den Zugang zur inneren Weisheit.
Ja.
Und Circle deswegen, weil es Gesprächsrunden sind. Das Format ist dergestalt, dass ich Fragen stelle. Also ich stelle immer eine Frage und jede Person, die anwesend ist, beantwortet diese Frage.
Ja.
Es gibt kein, dazu will ich nichts sagen, dazu kann ich nichts sagen, es gibt nichts, du wirst immer was sagen dazu. Das zweite ist, dass es keine Rückmeldung dazu gibt. Es gibt keine Nachfragen, oh, ich habe dich gerade nicht verstanden, kannst du es nochmal wiederholen? Nein, du hast es nicht verstanden, dann hast du es nicht verstanden. Es geht auch nicht um dich, es geht um die Person, die es gerade sagt. Also keine Kommentare, keine Rückmeldung, kein gar nichts, sondern es bleibt stehen. Und dadurch entsteht Raum, dass etwas gesagt werden kann, ohne das übliche Einordnen, Bewerten und Ähnliches. Ich kann auch, ich lasse es sinken, was ich höre. Ich kann es für mich verwenden, wenn ich als nächstes dran bin und sage, das löst gerade Erinnerung aus, das löst ein Gefühl aus. Ja, das ist in Ordnung. Aber dann bin ich immer noch bei mir. Und auf die Art und Weise entsteht, noch nicht in der ersten Runde, aber in der zweiten, der dritten Runde, entsteht plötzlich ein Raum der Offenheit, in dem tatsächlich Dinge ausgesprochen werden können, die noch nie gesagt wurden. Und das macht einfach diese Gesprächsrunden aus. 5 Abende, ich mache die immer über 5 Abende. Also die Überschrift heißt jetzt für diese Zielgruppe Selbstständigkeit neu denken. Aber es geht nicht um dieses Mental, also nicht vom Verstand her neu denken, sondern von innen heraus. Welche Sehnsüchte habe ich? Welche Entscheidungen muss ich dafür treffen? Welche Haltung, mit welcher Haltung gehe ich da rein? Wie kann ich das, wie kriege ich das auch hin? Also das sind so Themen, so mal grob, um die es in den Abenden geht. Es geht immer um das Innere. Und ich habe beim Abschluss der letzten Gruppe habe ich dann gefragt, ja, sollen wir eine nächste Runde machen, wo es mehr um das geht, wie kann das aussehen, wie gestalte ich das? Und haben die gesagt, nein, es ist gerade so wertvoll, dass es um mein Inneres geht.
Ja.
Und für mich sind das magische Kreise. Und es ist wirklich, es hat eine Magie.
Stellst du mal die gleichen Fragen? Ist das eine feste Vorgabe oder machst du das nach Intuition?
Viel nach Intuition auch.
Okay.
Also es gibt ein Grundgerüst, was ich habe für die 5 Abende. Und ich bring immer am Anfang einen Input dazu. Der erste Abend ist ein relativ großer Input dazu, weil es mir um Weltbilder da auch geht. Also welchen Blick auf die Welt habe ich und wie kann man den schon mal verändern? Das ist die Grundlage dann dafür. Und die nächsten Abende starten wir immer mit einer Reflexionsrunde. Was ist denn über die Forschungsfragen, die Sie sich selber dann stellen, entstanden für Sie? Was haben Sie entdeckt? Und dann kommt ein Input von mir zu dem Thema des Abends. Und dann kommen die Fragerunden.
Okay.
Also im Sommer habe ich dann mal das als Erlebnisabend dann auch gemacht dazu. War auch nochmal ganz spannend.
Ja.
Ich habe es auch beim Netzwerktag, habe ich eine Session da auch. Da habe ich es auch in der Form gemacht. Da kommt halt meine Fähigkeit rein, ganz, ganz schnell sichere Räume zu schaffen. Deswegen kann ich mit Coaching-Gruppen auch so gut arbeiten.
Arbeitest du mehr live oder mehr online?
Also seit Corona nur noch online.
Mhm.
Oder fast nur noch online. Ich habe mal zwischendrin live geschickt. Ich möchte wieder im nächsten Jahr was live machen, aber im Augenblick ist es eigentlich online.
Jetzt wissen die den Podcast kennen, den ich moderiere, dass ich zum Schluss ja mal Fragen stelle, Tipps und Tricks für Leute, die sich selbstständig machen. Jetzt finde ich das natürlich ein bisschen schwierig, weil ich meistens ja auf Menschen abstelle, die in so einem Veränderungsprozess sind. Jetzt hast du das spezielle Thema Frauen Ü60. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, Frauen plus minus 60, keine Ahnung, leg die Gruppe fest. Was ist wichtig, wenn du mit dem, wie du jetzt lebst, wie du arbeitest, nicht hundertprozentig zufrieden bist und dich nicht dem ergibst, ich freue mich auf den nächsten Urlaub oder ich weiß ja, ich verdiene Geld. Was würdest du den Menschen raten?
Folge der Freude. Finde heraus, wo wirklich deine Freude liegt. Die Freude führt uns dorthin, wo unser Platz ist.
Letzte Frage, was ist mit dem Thema Angst? Angst spielt eine große Rolle. Mhm. Angst zu versagen, Angst nicht anerkannt zu werden, Angst auszubrechen, Angst im Freundeskreis für dumm gehalten zu werden, für blöd, für verrückt. Was wir so alles als Menschen ja können. Wie gehst du denn damit um? Wie hilfst du in diesem Thema?
Durchs Fühlen. Also, dass es wirklich darum geht, die Angst spüren. Und das, was für mich, wie schafft ihr ein Umfeld, in dem sie sein darf?
Mhm.
Das ist für mich, deswegen liebe ich die Gruppen und deswegen biete ich Gruppen an, weil in den Gruppen, egal ob Wisdom Circle, ob Coaching-Gruppen, der Raum dafür da ist, dass diese Dinge auch angesprochen werden können. Ja? Und dann kann man dahinter gehen. Da, weißt du, ich habe da nicht ein Programm, das heißt 5 Schritte und du verlierst deine Angst, sondern es geht um diese Person, um das, was da jetzt gerade ist. Und dem Zuhören. Und dann kommt bei mir meine Intuition rein, dann kommt meine Improvisationsfähigkeit rein, dass ich dann vertraue, dass mir durch meine Intuition genau die Vorgehensweise durchkommt, geliefert wird, aus meinem Riesenschatz von Erfahrung, die ich jetzt ja auch habe, was diese Person jetzt gerade in diesem Moment braucht. Eine Frage, eine Übung, was auch immer. Und es sind oft wirklich diese Kleinigkeiten, die wirklich wie so ein Schnipp sind, wo plötzlich sich für die Person ganz viel verändert, weil sie es so nie betrachtet hat.
Weißt du, was ich toll finde? Vor 2 Folgen habe ich einen jungen Selbstständigen gehabt, einen Klavier- und Cembalo-Bauer, der hat sich gleich selbstständig gemacht nach seiner Ausbildung. Ja, und ist seinen Weg gegangen und hat mit allen Problemen, die er hatte, Schwierigkeiten, hat er gekämpft, ist damit umgegangen und ist weiterhin erfolgreich. Dann hatte ich in der letzten Folge jemanden, der Podcasts macht, der aber auch mit Depressionen kennt. Jetzt habe ich dich, die in gesetzterem Alter ist, wenn man das so sagen darf. Ihr müsst es ja nicht verheimlichen, ja, die eine Energie ausstrahlt und Menschen auch in diesem Alter ermuntert und einlädt, ihren eigenen Weg zu gehen. Das finde ich eine Spannbreite auch für die Selbstständigkeit super toll, sich nicht in dieses Korsett zu begeben oder dieses Korsett zu verlassen. Gar nicht gegen das eigene Ich, sondern zu gucken, was passiert eigentlich rechts und links? Was ist dahinter? Auf was habe ich noch Lust? Das finde ich super toll. Stark.
Also es ist wirklich so, das, was mich einfach bewegt da dran, ja, das Leben endet nicht mit 60 oder 70, ja, sondern es geht weiter, solange wir wollen. Und weißt du, ich habe gerade für mich mein Vorbild zuletzt war Dr. Gladys McGarry, die mit 102 Jahren ein Buch geschrieben hat. Die ist jetzt kurz vor ihrem 104. Geburtstag gestorben. Ja. Die hat wirklich, und die hat, also ich denke, ja, das Leben endet nicht, wenn wir Rente bekommen oder was. Ja, wenn in uns etwas brennt, wenn in uns etwas einfach endlich vielleicht manchmal rauskommen will, was schon immer da war, und dafür einen Raum schaffen, wo das möglich ist. Und für mich sind das einfach Gruppen. Räume, also wo ich immer wirklich in diese Räume komme, wo wir Vorbilder finden und Vorbilder brauchen. Wir brauchen sie einfach, die Vorbilder.
Ah ja. Ulrike, ich sage ganz herzlich Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ulrike wird mir alle Links, die sie für wichtig hält, inklusive dem Buch, also alle Links schicken. Ich packe die in die Shownotes. Ihr könnt mit Ulrike Kontakt aufnehmen. Ulrike, ich sage danke für deine Offenheit. Ich freue mich, dass es Menschen gibt, die eben nicht, wenn man älter wird, einfach sagen, das war's jetzt, sondern die sagen, jetzt fängt es erst richtig an. Und dafür bist du aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das finde ich super toll und danke, dass du offen warst und wir darüber reden konnten. Insofern kann ich nur sagen, wir beenden den Podcast hier und ich wünsche dir eine gute Zeit. Freue mich, wieder von dir zu hören. Lass es dir gut gehen und ganz, ganz vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne, Lars. Danke für deine Fragen.
Mach's gut, Ulrike. Tschüss.
Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.